blau-weißes Fahnenmeer vor Anpfiff mit maximalem Support zum Heimsieg.
Schalke sichert sich den Platz an der Sonne, zum ersten Mal auf einem Aufstiegsplatz.
Neue Position, neue Qualität. Der japanische Messi dreht auf.
Lilien pflücken in Darmstadt. Schalten wir den nächsten direkten Konkurrenten aus?
Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
Hier ist Gelsenkirchen, hier spielt Schalke 04.
Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein!
Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar.
Körnerseits von Raul!
Einfach nur noch irre!
Schalke,
die Nordkurve
und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Heute nach unserem Spiel gegen Heidenheim vor 57.000 Zuschauern gewinnen wir das Spiel mit 3:0 und ich würde sagen, das ist eigentlich eine perfekte Ausgangssituation für die inzwischen 50. Folge unseres Podcasts. Wir sind schon bei der 50. Folge angekommen. Wild, wie das letzte Jahr vergangen ist, über jeden, der regelmäßig dabei ist. Freuen wir uns sehr, bleibt gerne dabei, empfiehlt uns gerne weiter. Ja, und wir werden auch in der Zukunft über die Spiele quatschen und ja, die spannende Aufstiegsreise weiterhin mit euch begleiten, mit allen Höhen, mit allen Tiefen und heute mit der absoluten Höhe, Schalke 04 als Spitzenreiter. Und was sagt mein lieber Freund, der Felix, dazu, leider ohne im Stadion gewesen zu sein, im Gegensatz zu mir. Ja, aber ich sag mal so, als Videomensch diesmal im Einsatz gewesen, der Felix, vorm Fernseher, alles live verfolgt, die ganzen anderen spannenden Spiele auch und natürlich das wunderbare Spiel gegen Heidenheim. Was sagst du dazu?
Guten Tag erstmal. Servus. Keine Ahnung. Also ich war begeistert. Knie war zwar im Arsch, aber da waren die Schmerzen noch schnell vergessen nach diesem Spiel. Spitzenreiter, perfekt zum Jubiläum. Ich würde sagen, das passt ja wie die Faust aufs Auge eigentlich. Und ja, von der Couch aus auch die anderen Spiele verfolgt. Und ey, also was war das für ein Spieltag? Und dass wir mal wieder Glück haben an so einem Spieltag, alle spielen wieder für uns, wir gewinnen, wir holen die Punkte. Ja, irgendwie scheint diese Saison doch dann viel anders zu laufen als in anderen Saisons, wo wir dann ja doch eher mal Pech haben.
Vor allen Dingen im April auch immer so eine Zeit, wo wir dann gerne mal die ein oder andere Niederlage reinhauen. Aber den Job übernimmt jetzt sehr glücklicherweise der HSV. Wir fangen gut mit den entscheidenden Wochen an, aber es sind noch 5 Wochen, es kann alles passieren. Wir haben mit 5 Mannschaften inzwischen noch da oben drin die absolute Spannung. Und ja, da ist jeder Punkt wichtig, vor allem gegen direkte Konkurrenten. Und dass wir das Spiel ja so deutlich gewinnen, hätte ich nicht gedacht. Du hast mit deinem Tipp recht gehabt, Felix. Du hast letzte Woche im Podcast 3:0 getippt.
Ganz unkonventionell.
Du hast recht gehabt.
Einfach aufs Gefühl.
Ja, aber das Ergebnis ist auch total unkonventionell, weil ich spoilere es schon mal. 3:0 fand ich, war das Spiel nicht. Also
man hätte sich nicht beschweren dürfen, wäre das Spiel unentschieden ausgegangen, muss man ganz ehrlich mal so sagen. Heidenheim hat echt ein gutes Spiel abgeliefert und ja, aber ich würde sagen, starten wir von Anfang an, erste Minute oder erstmal mit der Aufstellung. Da gab es nämlich wieder ein paar Wechsel, aber fangen wir vorne an, im Tor Freisel wieder natürlich im Kasten. Sollte auch wieder mal wichtig werden. Ist auch gut, dass er sich jetzt, sag ich mal, in Topform zeigt, jetzt aktuell in der entscheidenden Phase der Saison. Wir haben wieder Viererkette gespielt. Ciao und Kaminski haben die Innenverteidigung gebildet. Links Cananoglu. Kampfe Uwe haben wieder rein. Der hatte wieder Probleme mit der Wade. Rechts Matrijani für den an Corona erkrankten Lode. Da habe ich schon wieder schwarz gesehen, ehrlich gesagt, denn wie gesagt, rechte Seite ist ja wirklich eine Krankheit, die wir durch die ganze Saison schleppen aktuell. Ja, und auf den Sechserpositionen, Latza und Itakura, Flick ist rausrotiert, denn Salazar war wieder fit, hat sich von seiner Fußprellung erholt, stand wieder in der Startelf natürlich, hat dann mit Drexler zusammen die 10er- oder 8er-Position gewählt und vorne drin natürlich unser Top-Stürmer Simon Terodde mit Marius Bülter.
Genau, ich muss sagen, mit zwei sehr, sehr jungen Außenverteidigern, also Çalhanoğlu und Matriciani, ich war mir ein bisschen unsicher vorm Spiel. Also wir haben die Aufstellung gesehen, da standen wir schon in der Kurve. Ich hatte ein bisschen Angst und sollte leider auch zumindest etwas bestätigt werden, dass wir immer mal wieder anfällig waren. So auch mit der allerersten Aktion im Spiel. Vielleicht auch, bevor wir mit dem Spiel anfangen, diejenigen von euch, die das Spiel gesehen haben oder zumindest es irgendwie verfolgt haben, werden es sicherlich mitbekommen haben. Wir haben nach über 2 Jahren mal wieder eine Choreo in der Kurve gehabt. Letztes Mal gegen Hannover wäre es ja sehr kurzfristig gewesen, aber diesmal genügend Zeit für UGE vorzubereiten. Und was eine geile Choreo, ein blau-weißes Fahnenmeer. Eine tolle Blockfahne über die ganze obere Hälfte der Kurve. Und ja, reichlich Konfetti, was geworfen wurde. Einfach eine tolle Choreo und einfach toll, wieder mal dabei gewesen zu sein. Tolle Bilder zu sorgen, gab es ja auf fast allen, in allen guten Szenen, alle guten Stadien des Landes dieses Wochenende. Und endlich ist der Fußball wieder so zurück, wie er zurückgehört, und zwar nur mit Fans. Das einmal vielleicht der Vorrede. Gehen wir rein ins Spiel. Die ersten Minuten relativ abwarten, 9. Minute dann aber anfällig von Schalke hinten und Heidenheim kommt zur Doppelchance. Schöpner wird im 16er angespielt und hat viel zu viel Platz. Freisel reißt die Arme hoch, kann den Schuss noch parieren. Da kommt aber Kleindienst, der sich dann gegen Matriciani, der echt richtig schlecht bei der Aktion aussieht, verliert das Duell gegen Kleindienst. Kleindienst kommt zum zweiten Abschluss. Freisel steht schon wieder, ist wieder dran und lenkt den Ball zur Ecke. Erstmal eine riesen Doppelparade von Freisel und da jetzt auch gut und gern schon 1-0 Heidenheim stehen können. Für mich die beste Chance der Heidenheimer für ganz lange Zeit, wenn nicht sogar die beste der Partie. Ganz wichtig, dass Freisel da so aufmerksam ist direkt.
Ja, auf jeden Fall wichtig, dass er da direkt hellwach ist und hat man auch über den Fernseher zumindest gehört, hat auch direkt dicken Applaus bekommen von den Fans, dafür vollkommen zurecht. Hält uns da erstmal ein Spiel, denn man muss sagen, Heidenheim war gut eingestellt auf uns. Die haben uns echt immer früh attackiert, haben uns im Spielaufbau gut gestört. Und wir haben da irgendwie vor allem im Mittelfeld, da muss man sagen, am Anfang haben Itakura und Latza da echt keinen Zugriff auf die Zehner von Heidenheim bekommen. Und so haben sich halt diese ganzen Räume da in der Zentrale da ergeben, vor allem im Halbraum, kurz vorm 16er. So, das ist ja ein Problem, sag ich mal, das war schon unter Gramotz, das ist auch auf jeden Fall da, aber jetzt hat man gesehen, dass es halt noch immer da ist und dass es auch vielleicht so ein Stück schlimmer geworden ist, denn die Chance von Heidenheim ist halt so entstanden, auch über den Halbraum, und dann auch wirklich 10 Minuten später ungefähr kam dann die nächste Chance direkt von Heim, wieder so ein Ding, dass man einfach aus der Distanz die Leute hat schießen lassen, und da, ich habe den Ball drin gesehen, ehrlich gesagt, ne? Also Matriciani ist wieder irgendwie viel zu spät am Mann eigentlich, und Geipel kann einfach aus 25 Metern einfach mal abziehen und der Ball fliegt, ja, also das war ein halber Meter, wenn nicht so 20, 30 Zentimeter, die der da am rechten oberen Tor vorbeifliegt. Schade, dass der nicht drin war, ehrlich gesagt, weil irgendwie brauchen wir da so einen Aufwachmoment, dachte ich mir, weil ich dachte so, wenn jetzt hier nicht langsam mal von uns was kommt, dann geht das hier in eine ganz, ganz falsche Richtung.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, weil Heidenheim direkt dran geblieben ist. Nur 3 Minuten später, die 20. Minute und die nächste gute Chance für Heidenheim. Teuerkauf mit der Flanke. Malone kommt aus knapp 8-9 Metern. Ja, mit Volley zur Abnahme, aber wieder Freisel, aufmerksam, sicher und echt ein wichtiger Rückhalt. Der Einzige, der da wirklich gutes Niveau hatte. Die ersten 20, 25 Minuten haben wir wirklich vollständig da verschlafen.
Ja, und auch dann 5 Minuten später, in der 25. Minute, da rutscht Freisel unglücklich weg, tut sich dabei ein bisschen weh. Somit kommt Heidenheim wieder an den Ball und wird auch wieder saugefährlich. Die knallen den Ball ans Außennetz. Also es war wirklich die ganze Zeit nur, es ging wirklich in den ersten 20, 25 Minuten in eine Richtung. Wir hatten mal so ein paar kleine Lichtblicke, kleine Torannäherungen, so Eierbälle, die irgendwie von Matriciani da aufs Tor geschossen wurden. Aber Gefahr, unter Gefahr konnte man das nicht verbuchen, ehrlich gesagt. Und da musste auf jeden Fall dann viel passieren. Und ja, dann kamen wir aber auch, ne?
Ja, ohne wirkliche Chance. Viel, was hängen geblieben ist. HR konnten wir uns aber immerhin ein paar Standardsituationen herausspielen. Und so ist das, wenn mal wirklich spielerisch nichts geht, dann muss halt auch mal die Standardstärke von Schalke wieder zurückkommen. Die 35. Minute, Eckball, Heidenheim kriegt den Ball nicht vernünftig geklärt. Bülter kommt an den Ball. Hüsing will noch klären und köpft dadurch perfekt in den Lauf von Drexler. Ja, und Drexler per Kopf mit dem ersten Abschluss aufs Heidenheimer Tor, der sitzt direkt. Ich habe das Tor genau gesehen, weil, obwohl es auf der anderen Seite von Nordkusch stand, ich stand am Bier stand und konnte mir das dann im Fernsehen angucken. Das Tor leider, ja, ich muss sagen, ich habe ein wahnsinniges Talent dafür, immer nicht da zu sein, wenn es wichtig wird, aber auch an dem sehr, sehr vollen Bierstand wurde sehr viel gejubelt. Etwas glücklich, wir haben im ersten Moment gedacht, war vielleicht kommt der Ball vom Schalke, dann wäre es nämlich abseits gewesen, aber der Ball kam vom Gegner, dementsprechend kein Abseits, Kopfballtor, Dominik Drexler, 1:0 Führung, ja, und dann nach 35 Minuten hieß das also Tabellenführung für den FC Schalke 04.
Ja, genau, weil es halt im Parallelspiel Bremen-Pauli noch 0:0 stand, hatten wir dann die Nase vorn, wurde natürlich auch so, ja, euphorisch, wie wir Schalke halt sind, ne? Direkt werden Spitzenreitergesänge angeschmissen. Keine Ahnung. Also ich bin ja eh immer jemand, der erstmal vielleicht seine Klappe hält, bevor man da irgendwie anfängt, große Töne zu spucken, weil Karma kommt und Karma, ja, fickt dich dann noch hinterher. Also das hätte nochmal schief gehen können. Aber naja, dann bis zur Halbzeit.
Ja, aber Felix, ganz ehrlich, wenn du in der Kurve gestanden hättest, du wärst ja, der Erste gewesen, der da geschrien hätte. Also, natürlich. Das ist jetzt ja auch ein bisschen verklärend.
Natürlich, aber von der Couch ohne Scheiß ist es was anderes. Einfach, weil ich habe halt auch gesehen, wie Bremen gegen Pauli zeitgleich gespielt hat. Und muss man sagen, war auch das ansehnlichere Spiel, muss man dazu sagen. Aber naja, es geht um Schalke. Und in den letzten Minuten vor der Pause ist auch nicht mehr wirklich viel passiert. Wir haben natürlich die Heidenheimer noch immer zu Torabschlüssen kommen lassen, meistens aus der Distanz. Wurde aber meist auch nicht gefährlich, da die Heidenheimer auch verzogen haben. Kurz vor der Pause wurde es nochmal ein bisschen brenzlig, da Freise eine kleine Unsicherheit gezeigt hat. Lässt den Ball nach dem Distanzschuss einmal unglücklich prallen, kann sich aber dann noch Gott sei Dank vor dem Heidenheimer auf den Ball werfen. Und dann war auch schon Ende und man muss sagen, ja, eine Torchance, 1:0 für uns. Ich glaube, das war ein Torschussverhältnis von 1:10 gefühlt. Also, eigentlich war es, also meiner Meinung nach zumindest und auch, ich glaube, ich spreche da für jeden Schalker, es war komplett unverdient, dass wir da mit 1:0 in die Pause gehen.
Ja, sehr glückliche Führung. Heidenheim hätte es definitiv machen können zur zweiten Halbzeit. Heidenheim dann mit einem Doppelwechsel. Kühlwetter für Malone. Und Robert Leipertz für Schöppner, vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen Älteren beim Namen Robert Leipertz. Robert Leipertz, auch immerhin ein Jahr Spieler für Schalke gewesen, beziehungsweise sagen wir mal so, er war im Kader, keine Spiele absolviert, aber Ex-Schalker, daher zumindest auf Schalke kein Unbekannter. Heidenheim wollte alles nach vorne werfen, Leipertz hatte dann tatsächlich in der 49. auch einen Abschluss, den Freisel im Nachfassen dann auch erst hatte. Ja, aber in der 52. Minute dann wieder entgegen des Spielverlaufs schlägt Schalke erneut zu. Und zwar, wir haben es vor einigen Wochen angekündigt, als wir die neue Verpflichtung Dongyong Lee hatten, der von dem ein oder anderen Boulevardmagazin mit 4 Buchstaben schon als koreanischer Messi angekündigt wurde. Der hat sich dann nach einem Spiel verletzt. Dementsprechend war dann mit Messi relativ wenig. Aber wir haben einen weiteren Spieler aus dem asiatischen Raum ja bei uns, der ja zum Stammspieler auf jeden Fall sich entwickelt hat und das auch vollkommen verdient macht und hier auch schon sehr viel Lob von uns bekommen hat. Ko Itakura, und ich würde sagen, wir können die Schlagzeile in den japanischen Messi umbenennen. Also Itakura war ja lange Innenverteidiger, jetzt nach der Systemumstellung häufiger auf der 6 zu finden. Und was war das denn für eine Hütte, Felix?
Ja, wirklich eine Sternstunde von Itakura da. Und ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir überhaupt in diesem Angriff gefährlich werden, weil meiner Meinung nach Drexler viel zu lange den Ball hält, als er auf die Abwehr zudribbelt. spielt dann nämlich nach außen zu Itakura, der rechts am Strafraumrand dann die Pille bekommt. Und ja, also dann dachte ich eigentlich, ja, jetzt bleibt der Ball natürlich wieder irgendwie bei so einem ekligen Flankenversuch irgendwie bei den Heinheimern hängen. Aber zwei Schusstäuschungen, zack, steht er alleine vorm Keeper und wuchtet den Ball da mit Vollspann links unten ins Eck rein. Also damit hat, glaube ich, keiner gerechnet, dass das jetzt dann passiert, dass das jetzt der Move ist, dass das der Spielzug ist in der Situation. Und ja, da sind alle Dämme gebrochen. Weil, also da habe ich auch zu Hause, ich habe komplett alleine zu Hause geguckt. Da wurde ich auch mal laut, habe ich sehr gejubelt.
Ja, wir auch. Wir waren zu dem Zeitpunkt, da war ich dann glücklicherweise mal in der Kurve. Ja. Und nachdem ich dann ein Schwall Bier im Nacken hatte, habe ich dann auch sehr, sehr laut gejubelt. Muss man sagen, also wenn Ko Itakura, der bis vor zwei Wochen noch Innenverteidiger war, da einfach mal drei Spieler austribbelt und sie wie Fahnenstangen stehen lässt und den Ball dann so macht, was soll man sagen, einfach ganz, ganz überragend. Und der Jubel kannte nachvollziehbarerweise keine Grenzen. Ja. Und er wäre noch größer gewesen, wenn Itakura nur drei Minuten später mit einem wuchtigen Schuss aus 25 Metern dann auch noch getroffen hätte. Der Ball streift ganz knapp über die Latte. Also wenn der drin gewesen wäre, dann hätten wir dem allein schon für das Spiel ein Denkmal bauen können.
Ich wusste gar nicht, dass der so Itakura schießen kann.
Also. Ja, also bitte Itakura nie wieder in die Innenverteidigung. Nee. Das ist ja viel
aber
besser,
dieses Systemumstellung. Das finde ich richtig gut, dass der doch dann so ein guter Sechser auch ist jetzt im Endeffekt. Ich habe das ja am Anfang so ein bisschen da in Frage gestellt, ob das vielleicht die richtige Lösung überhaupt ist, einen Innenverteidiger reinzuziehen. Aber der überzeugt da jetzt mit Leistung auf jeden Fall. Und ich meine, hinten drin haben wir jetzt trotzdem noch Chao und Kaminski, die echt richtig gute Innenverteidiger sind, für Zweitliga-Verhältnisse zumindest. Und ja, also Ko Itakura, Stammplatz jetzt auf der 6 und dann haben sich ein Latzer und ein Flick und ein Palzer jetzt um den zweiten Platz da zu prügeln, weil ein Itakura, finde ich, der ist jetzt unverzichtbar, vor allem für die nächsten Spiele.
Auf jeden Fall, also ich bin ja sowieso von unserem defensiven Mittelfeld diese Saison bisher nicht so angetan gewesen, aber Itakura überzeugt mich auf der Position wirklich vollständig und ich bin Fan, muss ich sagen, ich bin richtig Fan. Ja, dann holt sich in der Folge Danny Latzer noch die gelbe Karte ab. Das ist übrigens, glaube ich, auch mit das erste Mal, dass wir Latzer jetzt in der Nachbesprechung des Spiels erwähnen und das hat einfach seine Gründe. Latzer wieder meiner Meinung nach kein überzeugender Auftritt, holt sich dann gelb ab und zwei Minuten später kommt Heidenheim tatsächlich zum Anschlusstreffer und da sieht unser Torwart Martin Freisel, mehrfach gelobt heute und auch die letzten Wochen völlig zu verdient, aber sieht da ganz, ganz schlecht aus. Freisel kommt aus dem Tor, ist aber außerhalb des 16, das heißt, er kann halt auch nicht mit den Händen hingehen, versucht dann irgendwie mit den Füßen den Ball zu klären, verliert dabei den Ball, Schimmer legt quer, Kühlwetter, außerhalb des Strafraums, kein Torwart im Tor. Und der Anschlusstreffer und die Heidenheimer Fans, die ja zumindest einige da waren, ich hatte mit weniger gerechnet, weil Heidenheim jetzt nicht bekannt ist für seine riesige Fanszene, ja, die wurden dann auch mal kurz laut, haben sich dann auch sehr, sehr gefreut, aber ja, Köln ist calling, es gab einen Hinweis aus dem wohlberüchtigten Videokeller. Und zwar eine Abseitssituation und die war sehr, sehr knapp aus unserer Sicht, dadurch, dass es die andere Seite war, überhaupt nicht zu sehen. Deshalb, ja, deine Aufgabe, diesen Videobeweis zu analysieren von der Couch.
Ich muss sagen, am Anfang dachte ich auch, also da kommt ja dann nach dem Tor direkt erstmal die Wiederholung mit dem Standbild auch, so mit der Abseitsposition, mit einer möglichen Abseitsposition. Und da hat man eigentlich gesehen, dass nach dem Abspiel von Busch auf Schimmer, eigentlich Schimmer gar nicht im Abseits steht. Also da stand er echt nicht im Abseits, aber dann gab es noch eine Wiederholung. Da hat man nämlich gesehen, dass der Ball das Schienbein oder den Schienbeinschoner von Leipertz noch gestriffen hat und somit dann Schimmer dann ins Abseits stellt. Und ja, somit ist das Tor irregulär gewesen. Ultra Glück für Schalke. Mega Pech für Heidenheim. Die hätten sich sowas von diesem Treffer echt verdient gehabt. Aber das waren dann, weiß ich nicht, auch die Abseitssituation dann hinterher, nachdem der Ball Schiemann gestriffen hatte, das waren, boah, lasse 2 Zentimeter, 3 Zentimeter gewesen sein. Also da war eine Fußspitze wirklich nicht sehr eindeutig. Ja, da können wir uns echt glücklich schätzen, dass wir da nicht in den Anschluss kassieren, weil ich glaube, dann hätte es nochmal eine richtig dicke Schlussoffensive von den Heidenheimern gegeben. Und das Spiel wäre womöglich noch in eine andere Richtung gekippt.
Da haben wir wirklich Glück gehabt. In Folge ging mit Latzer der einzige gelb vorbelastete Spieler runter. Florian Flick hat ihn ersetzt. Nach 67 Minuten wieder keine Sternstunde unseres Kapitäns in diesem Spiel, muss man sagen. Ja, aber nach dem aberkannten Tor hatten erstmal wir die Chancen, erstmal wieder so ein bisschen. Bülter kommt mal zum Kopfball, der wird gehalten. Flick kommt nochmal zum Abschluss. Also kleinere Chancen zumindest. 77. Minute, Terodde nochmal mit einer guten, dicken Chance. Muss ich wirklich sagen, da habe ich echt gedacht, ja okay, jetzt fällt hier gleich noch das 3-0 und dann ist das endgültig durch. Aber Heidenheim nochmal mit einem Wechsel, Siersleben für Teuerkauf und in der 79. Minute plötzlich die absolute Mega-Chance zum Anschlusstreffer. Schimmer steht 4 Meter vor Freisel, ganz, ganz alleine, und schafft es irgendwie, den Ball am linken Pfosten vorbeizukriegen. Also hat man im Stadion nicht so wahrgenommen, aber als ich mir das Spiel danach nochmal
anguckt habe, die Highlights,
da ist eine 1000-prozentige, also man stelle sich vor, der Treffer, der abseits war, hätte gezählt und das wäre da 2-2 gewesen, dann hätten wir da wahrscheinlich wieder ganz blöd aus der Wäsche geguckt. Und ja, dass Heidenheim da nicht die Tore gemacht hat, können wir uns wirklich glücklich schätzen. Eine Minute später nämlich nochmal die nächste Riesenchance. Freisel wieder unsicher, der nach dem vermeintlichen Anschlusstreffer nicht den sichersten Eindruck machte. Schimmer setzt nach, Freisel schießt ihn an. Der Ball kullert dann am Tor vorbei, hätte aber auch genauso gut reingehen können. Da wäre Freisel wieder der absolute Depp gewesen. Muss man sagen, so eine Phase 10 Minuten vor Ende, wenn da 2-1 fällt, dann kann es wirklich halt nochmal heiß werden. Ja, Patrick Mainka holt sich dann nochmal gelb, aber ja, muss man sagen, wilde, wilde Phase auf jeden Fall. Vor allen Dingen defensiv sah das echt gar nicht mehr so
gut aus. Ja, und ich dachte halt auch eigentlich, dass nach diesem aberkannten Tor dann Heidenheim wirkte auch zumindest an die ersten Minuten ultra gebrochen und ich dachte, da kommt jetzt nicht mehr viel von denen. Wir machen jetzt vielleicht noch das 3-0 oder das Spiel geht 2-0 aus. Aber die haben sich da halt echt nochmal dann wirklich zusammengerafft und haben dann nach vorne gespielt und jetzt auch in der Nachbesprechung jetzt gerade oder auch im Spiel ist mir das nicht so aufgefallen. Also Schimmer hatte echt einen scheiß Tag eigentlich, ne? Also der war ja an jeder Offensivaktion beteiligt, aber irgendwie der Fußballgott war ja absolut nicht auf seiner Seite. Also was der vergeben hat, wie viel Pech er im Endeffekt hatte bei der Abseitssituation, kann einem eigentlich nur leid tun, aber es ist der Aufstiegskampf in Liga 2 und Gott sei Dank.
Der ist erbarmungslos.
Ja,
der erbarmungslos. Ist erbarmungslos.
Und Gott sei Dank ist da der Fußballgott ehrlich gesagt auf unserer Seite mal. Aber es ging weiter erstmal mit einem Wechsel von uns. Salazar ging raus und Chulinov kam. Dachte ich auch noch so, ja, nochmal ein bisschen Tempo, Konter, da geht noch was. Aber trotzdem die nächste Chance, 84. Minute, erstmal wieder von Heidenheim. Kleindienst, der aus 9 Metern nur knapp am Tor vorbeiköpft. Und ganze Heidenheimer Bank steht und peitscht ihre Mannschaft nach vorne und wir sind dahin etwas am Schwimmen, aber dadurch haben sich natürlich auch Räume ergeben für uns. Über Chudinov kommen wir dann nach vorne und der schickt Flick auf der linken Seite und 1-1 gegen Müller, gegen den Torwart von Heidenheim. Muss man sagen, als Stürmer macht man den. Flick, es sei entschuldigt bei Flick, dass er den jetzt nicht macht, aber auch eine Riesenchance eigentlich für uns, die den Deckel wahrscheinlich drauf gemacht hätte.
Richtig, in der 87. Minute dann ein großes Reklamieren bei Heidenheim. Kaminski grätscht Kühlwetter ab, trifft dabei den Ball und danach teilweise auch den Spieler, aber klar vorher Ball gespielt, es gibt nur Eckball. Heidenheim regt sich aber vollständig auf. Trainer Frank Schmidt bekommt dafür die gelbe Karte völlig zurecht, weil er ein paar Meter auf den Platz läuft, um sich über die Entscheidung aufzuregen, die aber vollkommen richtig war. Und das war dann auch so ein bisschen das Letzte, was von Heidenheim kam. Chulinov holt sich dann in der 93. Minute beim Stand von 2-0 gelb für Ball wegschießen. Richtig intelligent. Da habe ich mich auch wieder richtig drüber aufgeregt. Also wie kann man so unglaublich dumm sein? Hätte ich nicht gedacht. Und dann muss ich sagen, die Kurve, alle hatten sich schon auf den Abpfiff eingestellt. Aber das war noch nicht ganz der Schlussakkord.
Nee, denn es hat noch jemand nicht getroffen und der stand noch immer auf dem Feld. Simon Terodde, der wollte auch nochmal. Und ja, schöne Flanke von Idrissi, der lupft den Ball schon eigentlich fast auf Terodde in den Lauf, der auf auch ultra abseits verdächtige Position fand ich in der ersten Wiederholung, aber hat er gut den Moment getimed und hat sich im richtigen Moment abgesetzt. Muss dann noch einnicken, gar keine Herausforderung für unseren Top-Stürmer da. Und ja, 3-0, Terodde noch mit dem Tor. Ja, und ein super Schlusspunkt eigentlich für ein super Heimspiel vor super Kulisse bei super Wetter, bei super Aprilwetter.
Ja, also.
Und Spitzenreiter.
Wir sind im Schneeregen. Allein auf dem Weg zum Stadion haben wir 4 Jahreszeiten durchgemacht. Ne? Es hat zwischendurch geschneit, die Sonne geschienen, Regen, alles dabei gewesen. Sturm, ganz, ganz wild. Auch mit zunehmendem Dach war richtig wichtig. Also danke, Schalke, dass ihr das Dach zugemacht habt. Das wäre sonst richtig ungemütlich geworden. Aber ja, muss man sagen, insgesamt ein sehr attraktives Spiel von beiden Mannschaften. Das 3-0 ist, spiegelt das Spiel zu gar keinem Zeitpunkt wider, muss man wirklich sagen. Also das ist ein Spiel vom Verlauf her, was ein deutlich knapperes Ergebnis verdient hätte, aber es soll uns recht sein. Dadurch, dass das Spiel dann in Pauli gleichzeitig auch aus war. Da gibt es ja irgendwo, muss ich noch eine Anekdote erzählen. Es kamen schon die Spitzenreitergesänge und Dirk Oberschulte, unser Stadionsprecher, hat dann einen Satz gesagt, der auf Schalke, glaube ich, jedem, der damals dabei war und auch jeden, der es zumindest in irgendeiner Form mitbekommen hat, es ihn kalt erschaudern lässt und ein Schrecken durch Mark und Bein jagt. Dirk Oberschulte hat nur gesagt, das Spiel in Hamburg ist noch nicht aus. Und da muss ich sagen, also da habe ich ganz unangenehme Flashbacks bekommen an einen gewissen Samstagnachmittag im Mai 2001. Und irgendwann kam dann die Durchsage, das Spiel in Hamburg ist aus, wir sind Spitzenreiter. Das war ja eine schöne Anspielung wirklich und da kannte der Jubel natürlich keine Grenzen. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe es selten erlebt, dass wir so lange mit der Mannschaft nach dem Schlusspfiff gefeiert haben. Der Sohn von Marcin Kaminski hat dann auch noch ein Tor vor der vollen Nordkurve geschossen. Die haben den Ball hingelegt. Und muss ich sagen, 20.000 Fans, die diesem zweijährigen Kind zugejubelt haben, waren schon tolle Momente geil, auch.
Ich verstehe nicht, was die jetzt schon alle mit ihren Familien immer. Also klar, kann man machen, so, aber so, das kenne ich sonst so von irgendwie Meisterfeiern oder am Ende der Saison, dass mal die Familie auf den Platz kommt. Wieso ist das denn jetzt schon? Wir sind jetzt einmal Spitzenreiter und wenn du dir die Tabelle anguckst, da kann nächste Woche schon komplett umgekehrt wieder aussehen. Also geil, den Erfolg soll man feiern, auf jeden Fall. Man soll im Moment leben, so Spitzenreiter hier. Aber dann hat man sich dann auch schnell wieder auf das nächste Spiel zu konzentrieren, weil, wie wir gerade gesagt haben, also zweite Liga erbarmungslos. Da kannst du in 2 Wochen sind wir gebrochen auf Platz 5 und haben nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun. Kann alles passieren.
Das ist tatsächlich so, aber ich muss sagen, man hat wirklich gemerkt, wie viel Spaß auch die Spieler hatten und so und wie sie mitgehüpft sind, mitgejubelt haben. Also die Mannschaft war, glaube ich, auch sehr, sehr dankbar für den Support. Vielleicht ist es natürlich wieder nur ein subjektives Empfinden, weil wir es natürlich auch lange nicht mehr so hatten, aber die Stimmung ist, ja, also ich muss echt überlegen, wann das letzte Mal die Stimmung so war, wie sie jetzt war. Also das ist Jahre her, wirklich. Auch vor der Vizemeistersaison und alle, auch da war die Stimmung größtenteils nicht so, ist zumindest mein Empfinden gewesen. Richtig tolle Stimmung, auch in der Nordkurve, fast alle mitgemacht, es wurde fleißig geimpft, Arm in Arm mit wildfremden Menschen. Ich habe einfach Spaß gehabt. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Spaß gehabt und zwar, und die Mannschaft hatte auch Spaß mit den Fans und das finde ich ist immer wichtig, genau. Dass man da wirklich eine Einheit hat. Dann wurde Mike Büskens noch in die Kurve gerufen. Also einfach wirklich ein tolles, wieder eine tolle homogene Masse zwischen Fans und Mannschaft und das ist ja auch nicht immer so gewesen in den vergangenen Jahren und deshalb ist es umso mehr wert und ja, nach dem Schluss für wirklich tolle Momente, die da im Stadion passiert sind.
Ja, muss man sagen, also das ist das, was uns ja dann, sag ich mal, dann auszeichnet, wenn man dieses Bündnis zwischen Mannschaft und Fans hat, wenn wirklich diese Stimmung von den Rängen auf die Mannschaft da überschlägt, hat man ja auch dann nochmal als Beispiel vielleicht beim 3-0 gesehen. Also etwa das 3-0, wir hatten das Spiel eigentlich schon so oder so gewonnen, aber für ein 3-0, was war das denn für ein Jubel, bitte? Also Mike Büskens rennt los, schmeißt sich auf den Haufen, alle Auswechselspieler sind da. Also Es macht Spaß, sich das anzusehen.
Schweinehaufen an der Eckfahne.
Ja, wirklich. Es macht Spaß, sich das einfach anzusehen. Und ich glaube, das ist echt ein großer Trumpf, den wir dann im Ärmel haben gegenüber anderen Mannschaften vielleicht. Weil wir halt auch eine, ich will jetzt nicht sagen Bremen, Pauli und so, auch Darmstadt, die haben eine geile Fanszene und supporten ihr Team auch wahrscheinlich teilweise bis in den Tod. Aber ich meine, wir haben halt eine Masse an Menschen auch. Also wenn da 20.000 in der Nordkurve wirklich dann noch eine halbe Stunde nach Abpfiff da stehen oder jetzt, weiß ich nicht, wie viele Schalker jetzt mit nach Darmstadt fahren oder dann noch mit nach Nürnberg hinterher fahren.
Ja, also erstmal vielleicht, ich muss sagen, ich finde schon, dass man einen Unterschied machen muss. Also Pauli und Bremen haben richtig geile Fans in Darmstadt, so, ja. Ist okay, also ich finde schon, dass man da nochmal... Ja, nee, auch vom Support her muss ich sagen, Darmstadt finde ich, ich finde es okay, ist auf jeden Fall irgendwie besser als Heidenheim oder ja, Sandhausen, aber in Sandhausen sind es übrigens wahrscheinlich sogar 40% der Tickets an Schalke verkauft, richtig geil. Ja. Und das, obwohl die auch nur knapp 15.000 bei sich im Stadion haben. Ja, Darmstadt wird umgebaut, dementsprechend natürlich weniger Stimmung, aber gerade gegen Bremen und Pauli wird das richtig entscheiden, dass da der Support da ist, weil Bremen und Pauli wird auch das Auswärtskontingent voll ausschöpfen mit Sicherheit. Die haben beide noch was mit dem Aufstieg zu tun. Die werden da auch vollen Support haben wollen und die werden da auch mit 5.000 Gästefans mit Sicherheit kommen. Also die werden da Vollgas geben und da muss der Support dann mindestens genauso gut sein wie gegen Heidenheim und wenn der Support so da ist, dann glaube ich auch, dass wir die letzten beiden Heimspiele der Saison auch gewinnen.
Ja, sehe ich auch so. Aber nochmal zurück zum Heidenheim-Spiel. Natürlich noch Held und Depp des Tages müssen wir noch bestimmen.
Ich finde es diesmal nicht so einfach, muss ich sagen.
Ja.
Beides finde ich nicht einfach.
Ja, ich habe für beides zwei Kandidaten, muss ich sagen. Also Held, ich fange mal einfach an. Held, jetzt für mich persönlich ist es Koitakura. Der hat nämlich, ja, wie man so schön auf Schalke sagt, ordentlich mal locht, sowohl hinten als auch vorne, macht die Bude da und avanciert so ein bisschen zum Publikumsliebling, habe ich auch das Gefühl. Ich finde den ultra sympathisch, der lebt den Verein, der hat richtig Bock auf Schalke und so wie er spielt, gerne mehr.
Absolut, ich bin auch bei Itakura. Man hätte natürlich jetzt auch Drexler nehmen können, ein Tor, eine Vorlage, ja. Wieder super gespielt. Aber ich muss sagen, Itakura fand ich einfach nochmal besser, wie er da defensiv war. Ich habe auch nach der ersten Halbzeit war für mich auch Freisel absolut Held des Tages. Aber dadurch, dass er in der zweiten Halbzeit da sich noch das ein oder andere Ding geleistet hat,
ja, der ist so ein bisschen und Licht Itakura und Schatten,
wichtiger
ne?
wurde. Ja, der hat erste Halbzeit war ganz viel Licht bei Martin Freisel und zweite Halbzeit war auch sehr viel Schatten mit dabei. Dementsprechend komme ich auch bei Itakura am Ende raus. Den Deppen finde ich dieses Mal schwierig. Wenn ich rein leistungsmäßig danach gehe, würde ich einen Henning Matriciani da nehmen, weil ich den wirklich wieder nicht so stark fand. Ich fand auch Kerem Çalhanoğlu diesmal nicht so stark, fand ich auch offensiv sehr unauffällig. Matriciani hat wirklich da teilweise schwere Fehler gemacht. So. Aber ich sag mal so, das sind halt auch junge Spieler, die jetzt auch spielen, weil da halt andere verletzt sind. Andererseits muss ich dann einfach sagen, ich finde übrigens Bülter fand ich auch nicht so stark jetzt gegen Heidenheim, aber auch nicht so deppwürdig. Das Ding ist halt, einem großen Amt kommt auch eine große Verantwortung. Und ich muss einfach sagen, wenn ich da einen Kapitän habe, von dem ich da 67 Minuten, die er gespielt hat, so wenig sehe und so wenig Einsatz und der für mich auch einfach die Mannschaft nicht führt, weil das tun andere. Das tut halt ein Itakura, der die gleiche Position oder eine ähnliche Position spielt, sogar eher noch den bisschen defensiveren Part, der da vorangeht oder genauso wie Salazar, der da auch mal antreibt und anschiebt, finde ich das einfach besser als ein Danny Latzer. Und Danny Latzer ist dann auch von der Leistung her, meiner Meinung nach einfach nicht zufriedenstellend, dadurch, dass er Kapitän ist. Ja, ist es für mich dann Depp des Tages.
Ja, gehe ich auf jeden Fall voll mit. Also Latzer hat einfach nicht die Führungsqualität, die man sich halt von so einem Zweitligakapitän eigentlich wünscht. Einer, der mal aufmuckt, der auch vielleicht mal den Weg zum Schiri auch mal sucht, mit dem Schiri diskutiert. Also jemand, der halt ja, präsent auf dem Platz
ist. Ja, nee.
Ist. Ja, finde ich,
also,
aber schon. Finde ich schon. Du brauchst Leute, die da wirklich sich da vor die Mannschaft stellen und ein Wort für die Mannschaft einlegen. Und das jetzt, das ist nicht nur bei Situationen mit dem Schiri, das ist, hat bei Situationen mit dem eigenen Trainer vielleicht auch zu tun. Da habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich Latze da in jeglicher Art irgendwie vor die Mannschaft stellen würde. Aber auch in Diskussionen irgendwie mit anderen Spielern, mit gegnerischen Spielern und so. Da sind immer andere vorne dabei. Und ein Latzer hält sich da eigentlich immer raus. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen nicht kapitänswürdig, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das im Training ist, wie das in der Kabine aussieht, keine Ahnung, das weiß ja keiner. Aber das, was man auf dem Feld sieht, finde ich, ist einfach, wird nicht der Erwartung eines Kapitäns einfach gerecht.
Ja, das stimmt schon. Also ich bin auch kein Freund davon, ja, der Kapitän darf ja mit dem Schiri diskutieren, das finde ich überhaupt nicht, aber das, weil es einfach nicht so ist. Aber ich also finde halt so gerade als Sprachrohr auch für den Trainer in die Mannschaft hinein, wobei ich der Meinung bin, dass ein Bujo das nicht braucht, weil er, glaube ich, noch nah genug an der Mannschaft dran ist, einfach anders als ein Gramotzes oder ja, welche Knallköpfe wir da vorher auch immer hatten, muss ich sagen, das stört mich einfach, dass ich da nicht dieses Leadership-mäßige, dass ich das mir einfach zu wenig ist, muss ich ehrlich sagen. Und ja, deshalb für mich auch heute erneut Danny Latzer, Depp des Tages.
Ja. Naja, und wenn man auf die anderen Spiele schaut jetzt, ne, da wird jetzt, es wird heiß.
Es wird absolut heiß, also kann man nicht anders sagen. Du hast gesagt, es haben alle absolut für uns gespielt an diesem Wochenende, das kann nächste Woche aber auch mal wieder ganz anders aussehen, weil genauso wie diese Woche wir unglaubliche Duelle haben, haben wir das ja in der nächsten Woche wieder genauso. Kommen wir aber erstmal zu dieser Woche und wir haben 6 Mannschaften, die oben drin stehen, 3 direkte Duelle, manche können den Blick nach oben richten, für manche geht es runter, der Abstiegskampf scheint sich auch langsam zu entscheiden, also ja, die Wochenentscheidungen sind angebrochen und was da alles so passiert, das erzählen wir euch jetzt wieder in unserer wunderbaren Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Angefangen mit der zweiten Mannschaft von uns. Die haben am Sonntag ein Heimspiel gehabt, übrigens auch in der Veltins Arena. Und zwar gegen Preußen Münster. Da war ich nochmal ein bisschen extremer für unsere zweite Mannschaft, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich als Student in Köln natürlich für die Studentenmannschaft der Stadt Köln bin. Das ist Fortuna Köln und nicht der FC, sondern Fortuna Köln. Die hätte ich gerne als Aufsteiger in die dritte Liga und duellieren sich da aktuell mit Preußen Münster und Rot-Weiß Essen. Ja, über Essen wollen wir gar nichts sagen. Und als auch VfL Osnabrück-Sympathisant bin ich natürlich immer gegen Preußen Münster. Leider konnte Schalke 2 Preußen Münster keine Punkte abbringen. Wir verlieren zu Hause 0-2. Sind leider immer noch unten im Abstiegskampf drin, aber ich sage mal so, ich bin guter Dinge, dass wir das noch aus eigener Kraft da rausschaffen.
Ja, hoffentlich. Also ist ja auch noch ein bisschen was zu gehen, da kann auf jeden Fall noch viel entschieden werden und man sieht ja auch, dass da auch manchmal die Top-Mannschaften sogar patzen. Also ich meine, Rot-Weiß Essen gegen Aachen jetzt auch. Da ist bestimmt noch was drin für uns, muss man ja abwarten, aber dann auf geht's in Liga 2. Freitagabend, Düsseldorf hat Rostock empfangen, 13. gegen 12. Ja, beide Mannschaften nicht mehr allzu viel eigentlich jetzt nach diesem Spieltag, muss man sagen, mit dem direkten Abstieg nicht, aber auch mit dem Relegationsplatz nicht mehr allzu viel zu tun. Düsseldorf gewinnt 3-0, souveränes Spiel von den Düsseldorfern, die nach 13 Minuten schon in Führung gehen und dann in der zweiten Halbzeit nochmal aufdrehen und durch Appelkamp und Narei dann die Entscheidung bringen, kein gutes Spiel von Rostock, die waren die ganze Zeit nicht anwesend, würde ich sagen. 3-0 am Ende, völlig verdient.
Kommen wir zum anderen Freitagabendspiel, auch das kein wirklicher Knaller. Ingolstadt schafft es tatsächlich 1-1 in Regensburg zu spielen. Regensburg, absolutes Mittelfeldteam als 10. und Ingolstadt trotzt da einen Punkt immerhin ab und gibt damit tatsächlich die rote Laterne ab. Ins Erzgebirge nach Aue, ein Punkt, Ingolstadt jetzt bei 19 Punkten, aber es sind noch 9 Punkte auf den Relegationsplatz. Da wird nicht mehr viel gehen bei Ingolstadt. Die werden runtergehen, aber immerhin mit einem Punkt mal ein kleines Erfolgserlebnis, vor allen Dingen Ingolstadt mit deutlich weniger Torschüssen. Allein Regensburg hat viermal so viele Torschüsse gehabt wie Ingolstadt, kann sich da mit einem Punkt glücklich schätzen, die Ingolstädter, aber wird am Ende denen auch nicht mehr viel helfen.
Ja, und kommen zum Samstag und dem Spiel, warum wir jetzt aktuell Spitzenreiter sind. Bremen gegen Pauli auf dem Kiez. Erste Halbzeit, ich habe es ja teilweise ein bisschen noch gesehen parallel. Mega interessantes Spiel, es ging hin und her, viele Torchancen, viele, viele Strafraumszenen. Beide Mannschaften haben sich da echt mit offenem Visier gespielt, wurden aber irgendwie nicht ganz zwingend immer, also viele, viele Schüsse, die daneben gingen, keine direkten Torschüsse, aber dann in der 43. Minute konnte Kyrie dann ernst machen und auf 1-0 stellen. Und zweite Halbzeit war dann eher kämpferisch betont, es wurde viel unterbrochen, es gab viele Fouls, trotzdem noch immer ein sehr ansehnliches Spiel, meiner Meinung nach, noch immer besser als das Schalke-Spiel. Und dann kam die 58. Minute. Ich verstehe nicht, warum dieses Tor gegeben wurde, denn Agu legt sich den Ball im Wegrutschen mit der Hand wieder aufs, vor den Fuß und bringt den Ball so auf Füllkrug, der dann zum 1-1 vollstreckt. Spiel geht dann noch 1-1 aus. Schiri hat sich die Szene angeguckt, hat trotzdem gesagt, ist ein Tor. Fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, was jetzt hier mein Schiri-Kollege sagt. Was sagst du?
Der Schiri-Kollege sagt, es ist sauschwer zu sehen, er guckt sich's an, es gibt Argumente für beide Seiten. Ich glaube, hätte ich da an der Stelle vom guten Florian Bartstübner gestanden und hätte mir die Szene angeguckt mit der Kamera, die er hatte, hätte ich das Tor zurückgenommen. Für mich ist das ein absichtliches Handspiel.
Er legt sich den Ball halt wieder aufs Spielfeld, ne?
Also vor er legt sich den Ball halt wieder, genau, und das ist es halt. Und es ist natürlich nicht, also es ist nicht nur, weil er den Ball die Hand berührt, darf das Tor nicht zählen, weil es nicht keine unmittelbare Sache ist. Also sollte der Ball ja direkt unmittelbar, nachdem er die Hand berührt, reingehen, zählt es ja sowieso nicht. Aber ich bin auch eher Team, sollte nicht zählen. Aber ich sag mal so, gut für Schalke, ne? Also Pauli hat sich nicht ganz zu Unrecht aufgeregt. Ich bin gespannt, ob das am Ende nochmal entscheidend wird. Das zweite Mal übrigens, dass Bremen dadurch sich einen Punkt ergaunert hat.
Stimmt.
Ja, einmal eine Fehlentscheidung und diesmal eine zweifelhafte Entscheidung. Man erinnert sich noch an den Quatsch-Elfmeter, den Bremen damals gegen uns bekommen hat. Wild auf jeden Fall. Schade, dass sowas am Ende so ein Spiel mit unentscheidet. Hätte nicht unbedingt sein müssen, aus meiner Sicht. Kommen wir zum Spiel Aue gegen Hannover. Aue, für die trifft dasselbe zu wie gegen Ingolstadt, so gut wie abgestiegen und seit diesem Spieltag sogar auf dem 18. Platz mit der roten Laterne, da Ingolstadt einen Punkt holt und Aue zu Hause gegen Hannover verliert. Aue hat 70% Ballbesitz und ist trotzdem absolut chancenlos, weil Hannover einfach in allen Belangen sonst besser ist. Aue weiß nichts mit dem Ball anzufangen. Und hat 20 gute Minuten am Ende nur und die reichen einfach nicht. Aue gegen Hannover, Endstand 1-3. Hannover kann sich ein bisschen weiter freischwimmen, sind jetzt auf dem 14. Platz. Ich würde schon fast sagen, dass sie durch sind, aber das sage ich nicht. In der zweiten Liga kann alles passieren. Wenn Dresden jetzt vielleicht eine Serie startet, ist da noch einiges möglich. Die sollten sich da alle noch nicht zu sicher sein, aber wichtige 3 Punkte und auch gegen den Tabellenletzten natürlich ein Pflichtsieg für Hannover, den sie schaffen einzufahren.
Ja, kommen wir nun zum Abendspiel und auch wieder ein riesiges Topspiel. Nürnberg gegen Darmstadt. Ausgangssituation war, gewinnt Nürnberg, haben sie wieder richtig dick Aktien drin im Aufstiegskampf. Gewinnt Darmstadt, sind sie Erster. Also wirklich ein Topspiel, was den Namen Topspiel auch verdient hat. So ging es auch los eigentlich. Darmstadt hat gezeigt, die wollen hier Platz 1 zurückerobern in der ersten Hälfte, haben richtig guten Fußball gespielt, viele Chancen gehabt. Die Nürnberger Defensive hat sich mit allem, was sie haben, reingeschmissen und konnte überraschend dann in der 43. durch ein Standardtor in Führung gehen. Psychologisch wichtiger Zeitpunkt in der 43. Minute, doch eigentlich fast direkt nach der Pause, 48. Minute, konnte Pfeiffer dann ausgleichen, doch Nürnberg berappelt sich dann nochmal und konnte wieder durch den Standard in Führung gehen. Schleimer macht das 2-1 und in der 90. plus 6, ähnlich wie bei uns, dann letzte Aktion des Spiels, kann Leipold buxiert den Ball über die eigene Linie, Eigentor. 3-1 für Nürnberg, Nürnberg wieder vorne drin und haben ihre Standardstärke mal unter Beweis gestellt und das, obwohl sie im Schnitt 4 cm kleiner waren als die Darmstädter Mannschaft. Also Mann.
Richtig, für die Leute, die vielleicht das Topspiel vorgestern haben, wir haben schon Montag gesehen haben, das ist wirklich unfassbar auffällig gewesen, das Zweitliga-Topspiel-Kommentatoren-Duo mit Experte Thorsten Matuschka. Ja, und ich muss sagen, also Thorsten Matuschka hat sich an der Tatsache, dass die Darmstädter Mannschaft größer war und deshalb laut Thorsten Matuschka natürlich bei Standards erstens hinten nicht anfällig sein darf und zweitens vorne gefährlich sein muss, hat er sich so ein bisschen aufgehängt und hat die Frage wirklich in jedem Interview danach gestellt, auch während des Spiels bestimmt 5-6 Mal angesprochen. Also hätte man daraus ein Trinkspiel gemacht, wäre ein feuchtfröhlicher Abend auf jeden Fall geworden. Das war wirklich Comedy, das zu sehen, dass er sich da an der einen Formulierung so sehr aufgehangen hat. Aber genau, Darmstadt übrigens, das Team, was neben Erzgebirge Aue am standardanfälligsten ist und dadurch, dass Schalke das beste Standardteam der Liga ist, vielleicht nächste Woche gegen Darmstadt eine gute Ausgangssituation, vielleicht etwas, was man in der Trainingswoche nochmal etwas verstärkter üben sollte. Kommen wir zum Sonntag und dem Spiel Paderborn gegen Karlsruhe. Ein Spiel von tabellarischer, vollkommener Unbedeutsamkeit. Der 8. gegen den 9. Beide ohne Chancen auf den Aufstieg. Erste Halbzeit neutralisieren sich beide. Paderborn geht in Führung, Karlsruhe kommt wieder dran. Ja, und da läuft das Spiel gerade im zweiten Durchgang 20 Minuten. Da räumt Uwe Hünemeyer den guten Benjamin Goller, auch ein Ex-Schalker, vollkommen unnötig und ja, grob ab, fliegt dadurch vollkommen zurecht vom Platz. Christoph Günsch zeigt die rote Karte. Und daraufhin entwickelte sich ein nur noch hektisches Spiel. 50. Minute Marc Lorenz, also muss ich wirklich sagen, hat in dem Moment einfach Glück, dass 3 Minuten vorher Uwe Hünemeyer runtergeflogen ist und Christoph Günsch für die Akzeptanz auf dem Platz nicht den nächsten schmeißen wollte, aber ganz ehrlich, wenn man mich fragt, für mich ist das von Marc Lorenz auch eine rote Karte und keine gelbe, hat da sehr, sehr viel Glück. Ron Schallenberg beschwert sich da auch drüber, auch ein Ex-Schalker übrigens, über die nicht gegebene rote Karte, meckert noch. Ja, im weiteren Verlauf gab es noch 7 weitere gelben Karten, also ein wirklich sehr hektisches Spiel in der zweiten Halbzeit. In dem Verlauf des Spiels ist Karlsruhe wieder in Führung gegangen, aber Thalhammer bringt Paderborn in Unterzahl nochmal zurück. Endstand 2-2, nicht wirklich bedeutend, aber auf jeden Fall ein wildes Spiel. Und mein Lieblingsfreund, wie schon häufig angesprochen, Lukas Kwasniok, Trainer von Paderborn, mal wieder mit gelber Karte wegen Meckern. Sind natürlich wieder alle anderen schuld, außer er, ist ja klar. Richtig sympathisch. Ich glaube, man merkt, dass ich den mag.
Auf jeden Fall. Naja, kommen wir zum nächsten Spiel. Auch ein sehr entscheidendes Spiel, was den Aufstieg betrifft. Kiel gegen den HSV. Für Kiel geht es eigentlich um nichts mehr. Die sind irgendwo im Mittelfeld, spielen um die goldene Ananas und haben dann zu Hause die Rothosen empfangen. Und ja, die natürlich unter Zugzwang mussten gewinnen, um weiter im Aufstiegsrang mitzumischen. Konnten sie aber nicht. Kiel gewinnt 1-0, eine Offensivaktion, ein Tor und dann hinten ein bisschen Beton angerührt. Hamburg, die wirklich die ganze Zeit nur angelaufen sind, sich aber nicht wirklich große Torchancen erarbeiten konnten, verlieren das Spiel in Kiel und verabschieden sich womöglicherweise komplett aus dem Kampf um den Aufstieg bei 5 verbleibenden Spielen und 7 Punkten Rückstand. Das wird ordentlich schwer, aber man muss sagen, die haben echt das leichteste Restprogramm noch. Die spielen gegen keinen mehr von da oben. Wenn sie alles gewinnen und wir uns da oben mit den anderen die Punkte wegnehmen, vielleicht klopfen sie nochmal am letzten Spieltag an. Aber der HSV ist dafür ja nicht bekannt. Es ist ja noch immer April. Die werden weiter verlieren, denke ich.
Richtig. 11 Spiele im April in der zweiten Liga. Nur 1 gewonnen und das unter der Woche gegen Aue, hatten wir ja schon angekündigt, die hat Nachholspiel gegen Aue, das haben sie gewonnen, da sah es dann halbwegs gut aus, aber gegen Kiel der erneute Rückschlag. Kiel hat genau 3 Torschüsse, während der HSV 18 hat und trotzdem verliert der HSV. ja, trotz 70% Ballbesitz kein Tor.
So kannst du auch nicht wirklich aufsteigen, dann hast du auch nicht verdient, bin ich ganz
so,
ehrlich.
So kannst du nicht aufsteigen, und der Kicker hatte einen sehr tollen Artikel drüber geschrieben mit der tollen Überschrift Entwicklung ins Nichts. Da muss ich sagen, das fand ich sehr, sehr, sehr gut, aber ist wirklich, wirklich sehr, sehr wahr. Ich muss sagen, zwar haben sie das leichteste Restprogramm, und Thorsten Lieberknecht, der Trainer von Darmstadt, hat ja gesagt, Hamburg steigt auf jeden Fall auf, aber nee, also ganz Fall ehrlich, ich sag, Hamburg wird am Ende der Saison Siebter, sie werden sogar noch von Heidenheim überholt, ich glaube, die reißen da gar nichts, und ich sag auch, Hamburg holt sich nochmal den letzten Trainerwechsel der Saison. Also ich glaube, da brennt noch richtig der Baum. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Fans wieder auf die Barrikaden gehen. Wäre ja nicht das erste Mal in Hamburg. Ich glaube, das wird noch ein bisschen so die Soap der zweiten Liga für die letzten 5 Spieltage, ist mal meine kleine Prognose. Kommen wir zum letzten Spiel des Spieltags. Abstiegsduell 15. gegen 16. Sandhausen gegen Dresden. Dresden musste gewinnen, um dran zu bleiben, aber das gelingt nicht. SV Sandhausen gewinnt 2-1 und distanziert Dresden jetzt etwas, ist jetzt insgesamt 6 Punkte vor Dresden. Dresden schwimmt langsam auch Richtung Relegationsplatz, Richtung Liga 2. Dresden mit fast 75% Ballbesitz, aber kriegen es dann einfach nicht vernünftig zu Ende gespielt und kamen auch wenig Ideen. Ja, und somit wird die Luft im Osten sehr, sehr dünn. Und Sandhausen kann neues Selbstvertrauen sammeln und sich auch da ein bisschen freischwimmen.
Ja, genau. Gucken wir nochmal abschließend auf die Tabelle. Und ja, also viel erwähnen braucht man da jetzt nicht mehr zu. Gucken wir uns einfach die ersten 6 an. Schalke auf Platz 1, 53 Punkte, punktgleich mit Bremen. Wir noch immer mit einem Bombentorverhältnis, eine Differenz von 25. Mit Abstand das beste Torverhältnis da oben. Also das ist sozusagen eigentlich nochmal ein extra Punkt, den wir da haben. Dann Pauli auf dem Relegationsplatz mit 52 Punkten, also nur einen Punkt hinter uns. Dann kommt Darmstadt mit 51 Punkten, dann Nürnberg mit 49 Punkten und dann erst der HSV mit 45 Punkten. Deswegen, wie gesagt, HSV eigentlich raus. Aber alle anderen da oben drin haben noch Ambitionen, da den Aufstieg zu schaffen. Und wir haben, ja, ob das gut oder schlecht ist, mag man diskutieren. Wir spielen noch gegen alle. Wir spielen noch gegen Bremen, wir spielen noch gegen Pauli, wir spielen noch gegen Darmstadt, wir spielen noch gegen Nürnberg. Also wir haben es selbst in der Hand. Gucken wir nach unten. Du sagtest es gerade, Dresden, die werden Richtung Relegationsplatz, Richtung Relegation gehen. 6 Punkte Rückstand auf Sandhausen jetzt. 5 Spiele zu gehen. Kann noch viel passieren auf jeden Fall. Hannover auch noch nicht ganz raus, genauso wie Düsseldorf. Aber ich denke, dass Dresden da den Platz hält.
Ja, denke ich auch, dass da nicht mehr viel passiert und sich das unten zumindest langsam alles ein bisschen festfährt. Oben haben wir natürlich die absolute Megaspannung. Es werden 5 richtig geile Wochen und wir haben viele, viele noch mega spannende Duelle auf jeden Fall. Nächste Woche alleine spielen wir in Darmstadt. Nürnberg muss in Bremen dran. Pauli in Sandhausen, auch kein einfaches Spiel. Es wird und bleibt absolut spannend. Heidenheim hat gegen Aue eigentlich einen sicheren Dreier da stehen, dementsprechend, ich glaube zwar nicht, dass was von Heidenheim noch kommt, ich glaube, dass es jetzt ein Fünfkampf um ist, aber die werden auf jeden Fall da wahrscheinlich nochmal Punkte mitnehmen. Wir spielen nächste Woche auf Ostersonntag in Darmstadt. Wir haben ja keine Freitagsspiele nächstes Wochenende aufgrund von Karfreitag, stiller Feiertag und so. Dementsprechend ein normaler Samstag, 3 Samstags Mittagsspiele, das Topspiel Hamburg gegen Karlsruhe. Und dann haben wir 5 Spiele am Sonntag, unter anderem Bremen, Nürnberg und Darmstadt-Schalke. Ich weiß, es ist Ostersonntag, aber wenn die Oma geladen hat, dann muss vielleicht das Handy mit Sky Go auch absolut mitkommen. Dann
ist wieder der Fernseher gemacht. Also bei uns wird nach dem Brunch der Fernseher gemacht.
Ja, kann ich verstehen, aber jetzt wenn man jetzt wie ich Großeltern ohne Sky und vor allen Dingen ohne Internet hat, also dann muss man die mobilen Daten für den Verein verbrauchen, sind leider bei der Kartenzuteilung leer ausgegangen. Es gab ja sensationelle 480 Stehplätze bei knapp 2000 Ticketanfragen. Sind wir da leider nicht erfolgreich gewesen. Dementsprechend sollten wir keine Karten mehr zugeteilt bekommen. Oder Ja, sollten wir nicht mehr an Karten kommen, könnten wir das Spiel leider nicht gleich im Stadion verfolgen. Wenn einer von euch noch Karten hat für Darmstadt gegen Schalke, schreibt uns an. Wir können auf diesem Wege auch nochmal Werbung machen für unsere Instagram-Seite. Schalke, die Nordkurve und ich, diejenigen, die jetzt vielleicht neu dabei sind, da noch nicht folgen. Ja, alles Aktuelle, alles Neue, immer wenn eine Folge online ist, erfahrt ihr auch dort. Genau, da halten wir euch regelmäßig auf dem Laufenden und falls ihr noch Tickets habt, schreibt uns. Ja, aber gegen Bremen sind wir da, gegen Pauli sind wir da. Ich muss sagen, ich freue mich auf die letzten Spiele, Felix.
Ich habe auch richtig
Bock. Es wird mich wahrscheinlich viele Nerven kosten, aber
jetzt am Spieltag für Spieltag denken. Alles gewinnen, dann ist das gegen, vielleicht ja, sogar schon gegen Pauli dann eine sichere Sache, dass wir wieder nächstes Jahr in Liga 1 spielen. Aber erstmal Darmstadt.
Erstmal Darmstadt.
Schwieriges Spiel. Wir haben ja Nürnberg gegen Darmstadt live gesehen. Nürnberg hat gezeigt, wie man sie schlagen kann. Hinten gut verteidigen, vorne die Standards machen. Eigentlich das, was wir können. Also gute Voraussetzungen an sich. Wir kommen mit Rückenwind. Müssen aber ein bisschen aufpassen mit den gelben Karten. Das habe ich noch gelesen. Also Drexler, Flick und Salazar haben alle 4 gelbe Karten aktuell, die dürfen sich, eigentlich darfst du dir keine mehr leisten, maximal irgendwie gegen Bremen noch, dass du gegen Sandhausen nicht
alle spielst. Gegen Bremen, alle gelbe Karte holt.
Churlinov, der hat sich auch da die dritte gelbe Karte durch das dumme Ballwegschießen da geholt hat, also da müssen wir echt aufpassen, das ist bitter, wenn wir gerade wirklich Leistungsträger wie Drexler und Salazar durch so eine Scheiße noch verlieren, für ein Spiel, vor allem in so einem Spiel, wo es dann vielleicht dann gegen Pauli, Bremen etc. geht. Deswegen aufpassen, aber trotzdem denke ich, jetzt dann am Sonntag gegen Darmstadt, dass wir das Ding nach Hause holen werden, 3 Punkte mitnehmen werden. Wir gewinnen 2-1, sage ich. Was sagst du?
Du sagst 2-1, ich glaube, wir können unsere Standardstärke noch ein bisschen besser ausspielen. Allerdings hat mir das gezeigt, dass wir auch defensiv anfälliger sind als vielleicht nur ein Tor gegen Darmstadt. Wenn sie im Gegensatz zu Heidenheim vielleicht die Buden machen, deshalb gehe ich auch mit einem knappen Sieg für Schalke, aber nochmal mit mehr Toren, Endstand in Darmstadt, 2-3 am Ende. Ja, mal gucken, ob wieder einer von uns recht hat, ist ja nicht ganz so häufig der Fall, aber letzte Woche hat der Felix ja mit seinem optimistischen 3-0 gegen Heidenheim völlig recht gehabt. Mal sehen, was da so passiert. Auch wenn nur wenige Fans mitfahren nach Darmstadt, wird die Stimmung sicherlich dort auch sehr gut und überragend sein. Und ja, ich muss sagen, ich freue mich dann wieder gegen Bremen da zu sein. Ja, nächste Woche sind wir dann wieder für euch da am Ostermontag. Genau. Habt ihr noch alle noch frei? Keiner muss auf der Schicht. Könnt ihr alle noch fleißig mal unsere Einschätzung dann dazu hören. Zum Osterwochenende, vielleicht sieht es dann wieder ganz anders aus. Vielleicht sind wir plötzlich wieder Vierter oder wir sind plötzlich mit Abstand Erster. Wer weiß, was passiert. Nürnberg gegen Bremen wird auch ein tolles Spiel. Es wird einfach richtig klasse. Und dann ist auch noch irgendwie die Bundesliga, aber zweite Liga besser. Dementsprechend freue ich mich auch schon wieder auf die nächste Woche Podcast. Bis dahin, bleibt sportlich, genießt die freien Tage, das Osterwochenende und dann hoffen wir, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt sportlich, wir hoffen, dass wir mit einem Sieg zurückkommen. Und bis dahin, sagen wir mal Glück auf, ciao, ciao, bis nächste Woche, schöne Ostern.
Glück auf, tschüss, tschüss.